Einen schönen Sommernachmittag wünsche ich Ihnen allen, denen im Freien und denen in der Halle. Einige sieht man, ich wenigstens sehe einige, die haben das gute Teil erwähnt und sitzen hier unter freiem Himmel. Ich habe ein Kapitel heute Nachmittag ausgesucht. Sie können, während ich es lese, überlegen, warum wohl. Ich werde es Ihnen dann verraten. 1. Könige 17, es geht um Elia. Wer eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, 1. Könige 17. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug, und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen, und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank, und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Oder mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und er rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhörte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir sind heute hierher gekommen, um auf dich zu hören. Und so bitten wir dich, dass du das tust. Wir verfügen nicht über dein Wort, aber du kannst es in uns lebendig machen. Und um dieses Wunder bitten wir dich. Amen. Ja, warum habe ich diesen Text wohl ausgewählt? Zum einen nicht, weil wir eine Dürre hätten. Also ich rechne damit, dass es heute oder morgen oder übermorgen wieder regnet und der Regen nicht jahrelang ausblieb, so wie es damals der Fall war. Warum habe ich dieses Wort ausgewählt? Auch nicht, weil es mir sympathisch ist, dass der Elia morgens und abends Brot und Fleisch zu essen bekam und ich auch zu der Sorte Leute zähle, die nicht so gern Müsli isst. Warum ich das Wort ausgewählt habe, hat einen ganz einfachen Grund. Ich hielt im Sommersemester am Bengelhaus ein Seminar zum Thema Elia. Wir haben uns sehr intensiv mit diesen Texten beschäftigt und es war bei uns im Bengelhaus immer auch die Frage, können diese alten Texte auch uns etwas sagen? Das konnten wir bei dieser Übung nur am Rande einfließen lassen, aber ich möchte heute das Exempel zeigen, dass dieses Wort Gottes heute zu uns hoffentlich lebendig sprechen kann. Aus diesem langen Kapitel möchte ich ein paar Punkte herausgreifen. Das erste, die Führung durch Gottes Wort. Die Führung durch Gottes Wort. Vielleicht denkt der eine oder andere, das war doch eine tolle Sache bei dem Elia. Da redet Gott, geh hin zum Bach Krit und ich versorge dich. Und das macht der Elia und alles kommt, wie Gott es sagt, und es geht gut mit dem Elia. Und so geht es ja in diesem Kapitel weiter. Und vielleicht denken wir, könnte das bei uns nicht auch so geschehen? Ein solches Wort und wir tun's und alles geht, wie es von Gott gesagt ist. Aber schauen wir einmal genauer hin. Und dann machen wir interessante Beobachtungen. Eine erste Beobachtung, die Führung Gottes bei Elia war einerseits wunderbar und andererseits schwer. Dass wir das Zweite nicht übersehen in diesem Text. Wunderbar, Elia wird versorgt durch Raben. Wunderbar, Elia wird versorgt, der Mehltopf wird nicht leer. Vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre lang. Wunderbar. Gott tut Wunder in der Notzeit. Aber auf der anderen Seite, Gott schickt Elia in die Einsamkeit. Geh und verbirg dich am Bach Krit. Etwa ein halbes Jahr alleine versteckt im Untergrund. Elia, das wissen wir auch aus dem nächsten Kapitel, verfolgt von Ahab. Er hat ihn gesucht wie eine Stecknadel. Versteckt, verborgen, Untergrund. Elia auf der Flucht. Geh zu der Witwe nach Zarpat, das heißt, flieh ins Ausland. Aber Elia flieh so, dass sich der Ahab unterwegs nicht verwischt. Wir wissen nicht, wie er da hingekommen ist, aber das war keine leichte Sache. Und dann Elia bei der Witwe in Zarpat, im Ausland, auf fremdem Gebiet, sicherlich auch eine Unsicherheit. Ein wunderbarer, aber auch ein schwerer Weg. Liebe Schwestern und Brüder, wird uns da nicht plötzlich Elia viel näher gebracht? Entrückt er da nicht mehr in eine große Weite, wo wir sagen müssen, das können wir nicht erleben, das ist zu sensationell, das ist zu wunderbar? Ist das nicht auch unser Leben? wunderbar geführt in der Not und doch auch schwere Wege geführt. Dass beides beieinander ist, das Wunder und die Schwere. Und dass es auch wir in unserem Leben erfahren, dass Gott Wunder tut. Und dass wir für diese Wunder nicht blind sind. Dass es aber keine Wunder sind, die uns herausheben aus unserem Alltag, die uns entrücken von der Wirklichkeit weg. Nein, das ist beieinander. Führung durch Gottes Wort. Ein nächstes, was wir beobachten bei dieser Führung, es geht Schritt für Schritt. Geh zum Bachgritt. Ich werde dich dort versorgen. Das Wort Bach, das hier steht, da wusste der Elia von vornherein, dieser Bach wird früher oder später austrocknen. Es ist ein Bach, der nur in der Regenzeit Wasser führt und in der Trockenzeit, die sich ja in jener Gegend ziemlich genau abwechselt, ein halbes Jahr Regen, ein halbes Jahr trocken, in der Trockenzeit wird dieser Bach trocken. Und da wusste Elia, wenn ich am Grit sitze und es kommt die Trockenzeit, dann ist es aus mit dem Wasser. Und Gott sagt ihm nicht im Voraus, wie es dann weitergeht. Er schickt ihn an den Bach Grit, es geht für etwa ein halbes Jahr. Und Elia weiß, dann ist es aus, dann muss was anderes kommen. Er weiß nicht, wohin. Und sehen Sie, dann steht in unserem Text nur der kleine Satz, und der Bach wurde trocken. Und Elia sitzt Tag für Tag und kann zuschauen, wie der Bach trocken wird. Wie das immer weniger wird. Wie zuletzt nur noch Pfützen stehen. Tag für Tag. Und es passiert nichts. Und dann redet Gott aufs Neue. Man könnte fast sagen, in der letzten Minute. Jetzt, Elia, mach dich auf. Geh zu der Witwe nach Zarbat. Das weiß Elia nicht im Voraus. Es ist mir in der letzten Zeit bei etlichen persönlichen Gesprächen etwas aufgefallen, dass wir von Hause aus etwas ungeduldig sind, wir Menschen. Und dass wir eigentlich immer gern den ganzen Weg wüssten. Und am liebsten schon den übernächsten Schritt. Und ich habe in letzter Zeit vielen den Rat gegeben, geh den nächsten Schritt und mach den bewusst und mach's ganz und mach's echt und mit ganzer Hingabe und versuch nicht den übernächsten. Versuchen Sie mal den übernächsten vor dem nächsten Schritt zu machen, wenn Sie nachher rausgehen. Aber bitte machen Sie es draußen, sonst gibt's hier einen Knäuel von lauter Liegenden, weil Sie den übernächsten Schritt vor dem nächsten gemacht haben. Ich habe auch gemerkt, wie Menschen blockiert sind, weil sie am übernächsten Schritt herummachen und noch nicht den nächsten zum Ende gegangen sind. Das lerne ich bei Elia. Tu den nächsten Schritt, vielleicht nur eine Woche, vielleicht nur ein Jahr, vielleicht sogar nur einen Tag. Tag für Tag saß Elia am Bach und wartete und wusste nicht, und der Bach wurde trocken. Nur den nächsten Schritt. Aber liebe Schwestern und Brüder, dass wir den ganz tun. Ich habe überlegt, ob man da sagen darf, bei Christen, lebe ganz im Jetzt. An den Platz, an den dich Gott jetzt gestellt hat, das ganz tun, das richtig tun. Natürlich mit offenen Ohren, wann Gott sagt, dass es weitergeht. Aber so lange am Platz, der angewiesen ist, stehen und das tun. Und noch etwas beobachten wir. Zweimal in diesem Kapitel heißt es, und es geschah das Wort des Herrn zu ihm. Zweimal. in 3 Jahren. Es ist nicht so, dass Elia für jeden Tag einen anderen Marschbefehl bekommen hätte. 2-mal in 3 Jahren trifft ihn dieses ganz besondere Wort Gottes, wo ihm deutlich wird, wo ihm ganz klar wird, was jetzt seine Aufgabe ist. Liebe Schwestern und Brüder, da gibt's offensichtlich auch Pausen in Gottes Reden. Da erfährt Elia nicht jeden Tag das Gleiche. Da öffnet sich nicht jeden Tag der Himmel und Gott spricht direkt und persönlich zu ihm. 2-mal. Dass wir doch Gott hören, wenn er in ganz besonderer Weise mit uns redet. Dass wir es aber auch akzeptieren, wenn das nicht geschieht. Das heißt ja nicht, dass Sie mich falsch verstehen, dass wir quasi das Wort Gottes in den Schrank legen könnten, so für 3 Jahre, und dann wird es uns deutlich, jetzt brauchen wir es. Nein, ich meine, dass wir über dem Lesen des Wortes Gottes, über dem Hören der Verkündigung, über dem Gespräch miteinander, dass nicht immer dieses Besondere geschieht, wo uns klar wird, das ist jetzt für mich das Wort und das ist die Weisung. Ich glaube, wenn wir berichten würden aus unserem Leben, wir wüssten vielleicht so 5 oder 10 oder 15 ganz besondere Stunden, wo Gott in besonderer Weise mit uns gesprochen hat. Und für die Zeit dazwischen gilt, dass wir von Gottes Wort so leben, wie es uns gegeben ist. Für die Zeit dazwischen gilt, dass wir das tun, was uns klar ist, was uns klar geworden ist. Wir müssen das immer wieder auch aushalten, dass Gott redet, wo und wann es ihm gefällt. Wir müssen das aushalten, dass wir Gott nicht zwingen können, dass er jetzt in unser Leben mit einem deutlichen Hinweis hineinredet, sondern die Geduld aufbringen zu warten, ich wiederhole, wann und wo es ihm gefällt. Und dass wir in der Zwischenzeit das tun, was klar ist. Das tun, was uns gesagt ist. Das tun, was wir wissen. Führung durch Gottes Wort, das war das erste. Ein 2. Hauptteil: Wie redet denn Gott überhaupt? Wie redet denn Gott überhaupt? Zum Propheten Elia, das wird hier deutlich, hat Gott direkt geredet. Und das Wort Gottes geschah zu ihm. Das ist das Merkmal der Propheten im Alten Testament. Das ist ihr Anspruch. Gott hat mit ihnen gesprochen. Wir wissen nicht mehr ganz genau, wie das vor sich ging. Wir wissen nur, dass das geschehen ist. Es ist auch nicht so wichtig, dass wir das Wie wissen. Wichtig ist das. Liebe Schwestern und Brüder, nur wenn das geschehen ist damals, dass Gott direkt geredet hat, dann sind diese Worte auch für heute Wort Gottes. Sehen Sie, das ist ja seit 250 Jahren umstritten, seit dem Zeitalter der Aufklärung, dass Gott überhaupt direkt gesprochen hat. Da sagt man dann, nein, das waren Menschen wie du und ich, die hatten halt eine bestimmte Meinung von Gott, ein bestimmtes Bild von Gott. Hier begegnet uns eine bestimmte Theologie, aber im Grunde ist es Menschenmeinung. Ich denke, dass das uns die Bibel eben gerade nicht sagen möchte, sondern hier hat Gott gesprochen. Das ist das Besondere dieser Zeit. Das ist das Merkmal der Prophetie. Aber wie sprach denn Gott zu Ahab? Hat er mit dem auch direkt gesprochen? Er sprach zu ihm durch den Propheten Elia. Wie sprach denn Gott zu der Frau, zu der Witwe in Sarepta? Hat er zu der auch direkt gesprochen? Er sprach zu ihr durch den Elia, durch den Propheten. Es gibt eine ganz interessante Formulierung in diesem Text. In Vers 5 heißt es, und Elia tat nach dem Wort des Herrn. Und in Vers 15 heißt es, und die Frau tat nach dem Wort Elias. Gott hat zu ihr über den Propheten gesprochen. So hat Gott geredet damals. Wie ist es heute bei uns? Am Anfang des Hebräerbriefes lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er am Ende der Tage geredet durch den Sohn. Liebe Schwestern und Brüder, da ist für uns festgelegt, wie Gott mit uns redet. Er redet mit uns durch das Wort Jesu. Er redet mit uns durch das Wort, das wir in der Heiligen Schrift haben. Warum ist denn dieser Punkt so wichtig? Ich glaube, dass wir immer wieder den Eindruck erwecken, als würde Gott auch mit uns unmittelbar sprechen. Direkt zu uns. Direkt in unser Herz, ohne dass wir etwas daneben bräuchten. Gerade junge Christen denken das immer wieder. Ich denke noch, wie es meinem Freund ging, als er Christ geworden war. Dann sagte er eines Tages zu mir, als er es dann kapiert hatte, ich habe tatsächlich immer mit einem Briefle von Gott gerechnet. Dass Gott mir direkt sagt, direkt zu mir, was sein Wort und was sein Wille an mich ist. Nein, wir hören Gottes Stimme im Wort seines Sohnes. Das ist der normale Weg, wie Gott heute mit uns redet. Zu den Vätern durch die Propheten, zu uns durch seinen Sohn. In uns Menschen steckt eine ungeheure Sehnsucht nach einer direkten Gottesbegegnung. Dass wir wie die Propheten Gott begegnen. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich halte das auch für gefährlich. Denn wenn Gott durch sein Wort, durch das Wort seines Sohnes mit uns redet, und wir suchen den direkten Kontakt. Wir erwarten das direkte Wort. Wir erwarten die Stimme vom Himmel. Dann ist die Gefahr, dass ganz andere mit uns reden. Wenn wir in uns hineinhorchen, dann ist doch eher viel eher der Fall, dass wir unsere Stimme hören, als dass wir Gottes Stimme hören. Gott spricht zu uns, das ist das Normale, durch das Wort seines Sohnes. Das schließt nicht aus, dass es auch die eine oder andere Ausnahme geben kann. Aber wir sollten die Ausnahme nicht zur Regel machen. Und auch gesprochen hat. Gott redet durch sein Wort, durch das Wort der Propheten und durch das Wort seines Sohnes. Dieses Wort soll in uns lebendig werden. Dieses Wort soll uns treffen. Dieses Wort ist Gottes Wort. Lasst uns eine kleine Unterbrechung machen und gemeinsam ein Lied singen, das zum Thema des Wortes Gottes passt. Wenn Sie gerne wollen und vom der Rückenlehne, das Hemd schon ein bisschen feucht ist, dürfen Sie auch gerne aufstehen. Und wer nicht gerne aufstehen will, der möge sitzen bleiben. Jedenfalls singen wir stehend oder sitzend das Lied mit der Nummer 112. 112. In der ersten Halbzeit, heute Nachmittag, ging es um das Wort Gottes. Zunächst die Führung durch das Wort und dann grundsätzlich, wie redet Gott, wie hat er damals geredet, wie redet er heute zu uns? Ich möchte jetzt in der zweiten Halbzeit noch zwei andere Punkte aus diesem Kapitel ansprechen. Der dritte Hauptpunkt, wie reden dann wir mit Gott? Wie reden wir mit Gott? Es gibt in diesem Kapitel eine wunderbare Beschreibung für das, was ein Prophet ist. Und zwar gleich im ersten Vers: So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Im Hebräischen ist in dem Wort vor das Wort Angesicht mit drin. Das Angesicht, vor dem ich stehe. Das kann man sich also bildlich vorstellen. Der Prophet steht vor Gott. Gott gegenüber. Er ist zwar der Unsichtbare, aber der Prophet steht vor Gott. Nichts steht zwischen ihnen. Der Prophet steht auch vor keinem anderen. Auch nicht vor anderen Menschen, sondern vor Gott. Von Mose heißt es ja dann, sagt Gott, zu ihm habe ich geredet von Angesicht zu Angesicht, beziehungsweise von Mund zu Mund. Der Prophet steht vor Gott und dort hört er Gottes Wort. Und dort ist dieses Wort unvermischt. Da sind die menschlichen Eigenwilligkeiten weg. Es ist Gottes Wort. So in Übereinstimmung, wie wir es hier bei Elia erleben. Gott sprach, geh an den Bach Krit, und Elia geht an den Bach Krit. Gott sprach, geh zur Witwe nach Zarbat, und Elia geht zur Witwe nach Zarbat. So treu haben die wahren Propheten Gottes Wort weitergegeben. Da ist keine Verunreinigung drin. Aber dieses vor Gott stehen hat noch eine zweite Bedeutung. Die Propheten standen vor Gott, um ihn zu hören, und die Propheten standen vor Gott, um mit Gott zu reden. Es war nicht nur ein Einbahnverkehr bei den Propheten, sondern die Propheten waren auch Beter. So, Sie dürfen mitmachen. Von welchem Propheten wissen Sie, dass Sie Beter waren? Von welchen Propheten haben wir ein Fürbittegebet? Bibelkurs. Wir machen jetzt halt schon sonntags ein bisschen Bibelkurs, gell? Können wir morgen eine Stunde ausfallen lassen? Der Leitung sagen, ja klar. Daniel, das Bußgebet. Mose, natürlich. 2. Mose 32, für das Volk. Samuel, jawohl. Abraham. In dem Zusammenhang, als Abraham als Beter erwähnt wird, in diesem Zusammenhang fällt das erste Mal das Wort Prophet in der Bibel überhaupt, in 1. Mose, so jetzt bin ich aufs Glatteis geführt, 1. Mose 20, nicht? Und davor dann die Fürbitte für Sodom. Das erste Mal als Prophet, das Wort Prophet in der Bibel vorkommt im Zusammenhang mit dem Gebet. So, jetzt könnten wir noch ein paar weitere aufzählen. Natürlich Elisa. Jeremia wird das Gebet verboten dreimal. Und da haben Sie zum Beispiel in Jeremia 15, Vers 1 genau dieses Wort. Da sagt Gott zu Jeremia, und wenn selbst Mose und Samuel vor mir stünden, so Fürbitte. Dieses beides gehört zusammen. Jetzt habe ich den Elia erwähnt und wir sind bei Elia. Wo wissen wir denn, dass Elia gebetet hat? Ist ein böser Mensch heute, der fragt so leichte Sachen. Wo hat Elia gebetet? Als er sterben wollte, Kapitel 19, da ging's um ihn ganz persönlich. Herr, nimm meine Seele von mir. Es ist genug. Ich will sterben. Wo noch? Auf dem Karmel, das Feuer vom Himmel fällt. Und wo noch? In unserer Geschichte. Das heißt, in dem ersten Elia-Zyklus, Kapitel 17 bis 19, in jedem Kapitel ein Gebet. Ich empfehle es Ihrer persönlichen Bibelstunde, das einmal genau anzugucken, das Gebet bei Elia. Hochinteressant, jedes Mal ein bisschen anders. Kapitel 1, Kapitel 17 geht es um den Sohn, Kapitel 18 geht es, dass sich Gott erweist, das Feuer fällt, und Kapitel 19 geht es um ihn persönlich. Eine wirkliche Gebetsstudie in der Bibel, die sich lohnt mit Elia. Die Propheten als Beter. Wenn wir diese Linie ausziehen, begegnet uns das Gleiche bei Christus im Neuen Testament. Jesus Christus im hohepriesterlichen Gebet. Jesus Christus, der für Petrus gebeten hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Jesus Christus, der am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen. Der fürbittend eintrat für die Menschen, der fürbittend eintritt für uns. Und der Heilige Geist treibt nach Römer 8 das gleiche Geschäft. Er vertritt uns vor Gott, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, dass es recht ist. Dann vertritt uns der Heilige Geist mit Seufzen vor Gott. Und liebe Schwestern und Brüder, es ist unsere Aufgabe, dass man für alle Menschen tue, Bitte, Fürbitte, Gebet und Danksagung. 1. Timotheus 2, Vers 1. Das Gebet ist eine prophetische Aufgabe.
Das Gebet ist die prophetische Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi bis heute. Und zwar für alle Menschen. Ich frage mich manchmal, warum es in unseren Gebetsgemeinschaften so stockend läuft, obwohl wir doch genügend Anliegen hätten, um zu beten. Obwohl wir doch um genügend Menschen wüssten und um genügend Nöte und um genug Missionare und so weiter und so fort. Dass wir dieses Amt wahrnehmen, das ist auch unsere Aufgabe. Warum aber wird gerade der Prophet auch zum Beter? Warum besteht ein so enger Zusammenhang? Warum ist es gerade die Aufgabe des Propheten, Fürbitte zu tun? Ja, gerade die Fürbitte ist seine Aufgabe. Der Zusammenhang ist folgender. Nur wer recht hört, kann auch recht beten. Wir dürfen auch für das Gebet Hören und Beten nicht auseinanderreißen. Sehen Sie, das Gebet ist etwas ganz allgemein Religiöses. Und es beten ganz gewiss sehr viel mehr Menschen, wie wir denken. Aber wir dürfen nicht für uns und nicht für andere das Hören und das Beten auseinanderreißen. Denn nur wenn wir gehört haben, können wir auch recht beten. Denn auf Gott hören heißt Gott kennenlernen. Und beten heißt zu dem Gott reden, der uns bekannt gemacht ist. Das Gebet ist nicht einfach ein Reden mit einer irgendwie höheren Macht, die auf irgendeine Weise in mein Leben auch irgendwie Einfluss nehmen können. Sie haben die drei Irgendwies gehört. Sondern das Gebet ist das Reden mit dem Gott, der uns bekannt gemacht ist durch das Wort der Propheten und durch das Wort Jesu Christi. Und deshalb sagte Jesus nicht, ja beten, das kann doch jeder, sondern er lehrte seine Jünger beten, weil das Gegenüber das Entscheidende ist. Und dann verstehen wir, dass der vor Gott steht, um ihn zu hören, dass der auch mit ihm reden kann. Ein weiterer Zusammenhang. Der vor Gott steht und ihn hört, der lernt die wahre Not der Menschen kennen. Denn Gott offenbart in seinem Wort, wie der Mensch ist und was der Mensch braucht. Und deshalb, wer Gott hört, der hört auch von der Not der Menschen, von der wahren Not, von der geistlichen Not. Und er kann in rechter Weise zum Beter werden. In Kapitel 18 auf dem Karmel geht es ja nicht nur darum, dass Feuer vom Himmel fällt, sondern Elia bittet, dass dieses Volk erkenne, dass du Gott bist. Das ist die tiefste Not. Denn der Mensch, der Gott nicht kennt, der weiß gar nicht, wo seine Not herkommt. Der Mensch, der Gott nicht kennt, der weiß nichts von Schuld und deren Folgen. Deshalb Gott hören und dann beten. In Kapitel 17 bei dem Sohn, der gestorben ist, ist es ein Klagegebet, dass Elia spricht, nein, dass er nicht spricht, sondern dass er ruft, zu Gott ruft. Warum musst du der Witwe auch noch Böses tun, nach allem, was wir schon zu tragen haben mit der Dürre? Warum muss auch noch dieses Kind sterben? Da klagt er zu Gott und ruft zu ihm. und Gott erhört sein Gebet. Auch das darf Beten sein, zu Gott rufen, Gott klagen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt genügend Nöte, auch so persönliche Nöte, die uns an die Grenze unserer Tragkraft führen. Und Elia, der Gottesmann und der Prophet, der vor Gott stand und Gottes Wunder erlebt hat, der sagt in Kapitel 19, als er unten im Negev lag, eine Tagereise südlich von Beersheba unter dem Ginsterstrauch, da sagt er, es ist genug. Ein Elia, es war genug. Ich möchte keine jetzt persönlichen Erlebnis sagen, aber in letzter Zeit, in den letzten Tagen wieder von so vielen Krankheitsfällen gehört, schweren Krankheitsfällen, Kinder und junge Menschen, dass man manchmal denkt, es ist genug. Und da schreit Elia hinaus. Das Gebet derer, die vor Gott stehen, ist in der Spannung von Erhebung und Ergebung. Aber nicht einseitig. Erhebung. Elia sagte seinem Gott sehr deutlich, musst du auch noch dieser Witwe Böses tun? Und Ergebung, wo wir es lernen, Gott zu vertrauen, dass er auf seinem Weg mit uns, auch wenn er schwer ist, bei uns ist. Und dieses Vertrauen kann nur aus dem Gebet fließen, das zunächst auch Klage sein darf. Zum Gebet wäre noch viel zu sagen. Wie gesagt, ich empfehle das Gebet Elias in Kapitel 17 bis 19 Ihrer persönlichen Bibelstunde und möchte einen letzten Punkt nennen, der für dieses Kapitel wichtig ist. Ein ganz wichtiges Thema in 1. Könige 17, Leben und Tod. Leben und Tod. Man könnte vielleicht sogar sagen, es ist das eigentliche Thema von 1. Könige 17, Leben und Tod. Zwei Linien, die Lebenslinie und die Todeslinie. Die Todeslinie beginnt mit der Ansage der Dürre, mit dem austrocknenden Bach Krit, mit dem letzten Bissen Brot, den die Frau noch in ihrer Schüssel hat, und dann sagt sie, sowas muss man ja einmal auf sich wirken lassen, ich lese noch zwei Äste Holz und dann bereite ich das letzte Mal, dass wir sterben. Und dann stirbt der Sohn tatsächlich. Und die Lebenslinie, Elia tritt auf, und das ist das Wichtigste, im Namen des lebendigen Gottes, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt. Und er erfährt in der Gemeinschaft mit diesem Gott, dass er versorgt ist, selbst in der Notzeit, und dass das Kind wieder lebendig wird. Und er erlebt am Schluss dieses Kapitels, dass die Frau erkennt, wer er ist. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Vor dem lebendigen Gott geht es um Leben und Tod. Das zeigt uns diese Geschichte. Das zeigt uns die Bibel. Vor dem lebendigen Gott geht es um Leben, um Tod, um den Tod durch Ungehorsam und durch Sünde. Aber vor dem lebendigen Gott geht es auch um das Leben, weil Gott der Lebendige eigentlich das Leben möchte. Und wir merken in dieser Geschichte, wie Gott durch alle Nöte und trotz der Sünde die Menschen, die ihm vertrauen, zum Leben führt. Und das ist das Eigentliche, was er möchte. Eine heidnische Frau, eine Frau im heidnischen Ausland damals, erkennt, dass dieser Mann ein Mann Gottes ist und sein Wort Wahrheit. Trotz der Not, trotz der Sünde, kommt es zu dieser Begegnung mit Gott. Wird diese Frau zum Leben und zum Glauben geführt. Liebe Schwestern und Brüder, darum geht es in unserem Leben. Trotz allem, trotz Schuld, trotz äußerer Nöte, trotz Krankheit und trotz dem Tod, dass wir durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott zum wahren Leben geführt werden. Das ist sein Ziel und das verfolgt er, auch mit uns. Und da will er, dass ihn nichts davon abbringt, von diesem Ziel, dem Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir kommen vor dich mit unserem Leben, mit unseren Schwächen, mit unserer Schuld, mit unserem Ungehorsam, mit unserer Ungeduld, mit unserer Verzweiflung. Wir kommen vor dich aber auch mit unseren Lasten, unter denen wir zu leiden haben und wo wir immer wieder denken, genug, es kann nichts mehr dazukommen. Wir kommen zu dir und bitten dich, schenke uns das Vertrauen, dass du uns hindurchführst, wie du einen Elia hindurchgeführt hast, wie du diese heidnische Witfrau hindurchgeführt hast, sodass am Ende die Erkenntnis stand, dein Wort ist die Wahrheit. Wir bitten dich, lass uns auf unserem Lebensweg das erkennen, dass du nicht gegen uns bist, sondern dass du unser Leben möchtest und dass wir es lernen, uns dir ganz anzuvertrauen. Wir wollen jetzt auch an die Menschen denken, die uns am Herzen liegen, mit denen wir mitleiden, weil sie in besonderen Nöten sind oder weil sie dich noch nicht kennen. Wir bitten dich, erbarme du dich über sie. Wir wollen dich jetzt bitten für den Bibelkurs, der hier angefangen hat, dass du ihn begleitest und dass du dein Wort öffnest. Und dass du es schenkst, dass Klarheit gegeben wird, auch über Wege und für Entscheidungen. Wir möchten dich in dieser Sommerzeit bitten für die vielen Freizeiten, die stattfinden. Wir wollen dich bitten, dass du wirkst und Menschen zum Glauben führst oder im Glauben weiterbringst. Tu du das Wunder. Wir vertrauen dir. Amen.